Shoretime, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Peter G. Diermeier.
Schön, dass Sie wieder reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shoretime. Ich küstenschnacke heute ausnahmsweise in unserem südlichen Nachbarland, der Freien und Hansestadt Hamburg, mit einer Grenzgängerin. Zu Hause ist sie nämlich in Schleswig-Holstein, gearbeitet wird aber meist in ihrem Tonstudio im Stadtteil Roterbaum. Und der wohl erfolgreichsten Geschichtenerzählerin unseres Landes, ich sage nur die drei Fragezeichen. Moin, Heike Dine Körting.
Moin, ich freue mich, dass ich mit Ihnen sprechen darf und über das schöne Schleswig-Holstein.
Also ganz offiziell dürfte ich Sie auch Märchentante und Märchenkönigin nennen. Was stecken denn da für Geschichten dahinter?
Ja, also ich würde mal sagen, Märchentante habe ich gekriegt, als ich am Anfang immer sehr, sehr viele Märchengeschichten noch gemacht habe. Ich habe allerdings nicht selber gesprochen viel. Ich habe zwar überall immer so ein paar kleine heimliche Rollen, aber eigentlich bin ich natürlich die Regisseurin und Produzentin und hole mir wunderbare Schauspieler her und schöne Geschichten. Und so kommt das dann zur Märchentante. Das war so in der Zeit, als jedes deutsche Kind ungefähr 4, 5, 6 Kassetten in einem kleinen Kassettenköfferchen von Europa hatten. Und dann kam das Jahr 1986, da wurde mir zu Ehren eine Masse von goldenen Schallplatten verliehen. Und zu diesem Anlass wurde dann auch die Märchenrose Heike Dine entwickelt von Cordes. Und davon habe ich auch noch einige. Einige sind gefroren. In Italien kann man die noch bekommen. Bei uns ist es jetzt abgelöst. Und in der
Welche
Zeit,
Farbe hatten die?
Rosa. Ganz zartes, wunderschönes Rosa. Und vor allen Dingen ist das Schöne, die blüht bis zum November. Und je mehr sie abschneiden, desto mehr kommen raus. Also schon ganz was Feines. Und da kommt mein Märchen. Daher habe ich die Märchenkönigin. Und nun sage ich ja immer ganz gerne, damit es nicht andere sagen müssen, hinter vorgehaltener Hand, ich bin jetzt eigentlich doch die Märchenoma.
Und stehen trotzdem im Guinness-Buch der Rekorde.
Ja, ja. Und schon eine ganze Weile. Ich weiß gar nicht, ob in den neuesten, die habe ich mir nicht mehr gekauft, aber früher war es so für die meistverkauften Märchen und überhaupt Schallplatten, die jemand irgendwie je hatte. Und da kriegte ich ja, glaube ich, zum Anfang 64 goldene Schallplatten und das hatte also noch keiner vorher.
Also bis zu solchen Auszeichnungen ist es ja ein langer Weg. Ihrer begann in Jena, dort sind Sie geboren, führte Sie dann aber relativ schnell ins schönste Bundesland der Welt zu uns, nach Schleswig-Holstein.
Und mich dann direkt nach Lübeck mit meiner Mama. Ich wurde geboren in Thalbürgel bei Jena. Mein Vater war in Gefangenschaft in Lübeck, in der Mesenkaserne. Meine Mutti hatte über Feldpost Nachricht bekommen, wo er steckt. Und sie war eigentlich auf dem Wege nach Schlesien, wo ihre Eltern leben. Aber da kamen dann die Russen und die Polen schon und sie war hochschwanger. Und da wurde sie dann aufgenommen auf einem Bauernhof eben in Thalbürgel. Und ja, da musste sie dann natürlich auch ein bisschen arbeiten. Meine Brüder, der eine war gerade 11 geworden und der andere 10, mussten auch ein bisschen mithelfen. Und sie musste eben im Wesentlichen Blaubeeren pflücken und sowas alles. Und das wurde ich dann geboren, praktisch in den Blaubeeren. Und da hat Horst Frank mir mal eine ganz wunderschöne Laudatio gemacht, die Blaubeerprinzessin.
Also nicht nur die Märchenkönigin, auch die Blaubeerprinzessin. Ja. Ich sitze mit einer Adeligen hier.
Oh, ja.
Wie sind denn Ihre Kindheitserinnerungen an Lübeck?
Also Kindheitserinnerungen in Lübeck, wunderbar. Also da fallen mir jetzt erstmal all die schönen Spiele ein, die wir gemacht haben. Kippelkappel und Brummkreisel und vor allen Dingen Zelte gebaut. Also, dass wir jetzt irgendwie immer gerne zu Hause hockten oder zu Hause waren. Na, immer das abends das Gerufe, Heike Dine, Abendbrot, komm, und wo bist du? Da waren wir dann irgendwo, hatten wir uns dann schon im Baumhaus gebaut oder irgendwas anderes gemacht. Also wir waren viel, viel draußen. Ich war ein Draußenspieler und hatte auch eine Menge Kameraden. Also ich wohnte in dem Spiel, erst wohnten wir in der Malistraße, auch so ganz, wenn man es mal so jetzt heute bedenkt, romantisch auf einem Dachboden, den mein Vater ausbauen durfte. Und da war auch so eine großen Kisten mit Kostümen und Gardinen, die wir dann immer benutzt haben. Aber da war ich noch ganz klein und als ich 5 war, da konnten wir umziehen in das sogenannte Tor der Hoffnung. Das liegt da sehr, sehr schön. jenseits der Wakenitz. Und wenn man dann also von uns von der kleinen Terrasse guckte, dann sieht man die 7 schönen großen Türme von Lübeck. Also ganz, ganz wunderbar. Und unten drunter eben dann die Wakenitz. Und ich erinnere jetzt allerdings auch aus der Zeit noch all die Türme mit einem ganz kleinen Dächlein obendrauf. Denn im Krieg waren ja die Türme alle kaputt, weg. Und dann haben wir, Lübecker Kinder und auch natürlich alle anderen, haben wir dann versucht mit beizutragen, dass die Türme wieder aufgebaut werden können. Wir liefen mit Sammelbüchsen rum und so kleinen Blümchen, die wir an die Leute bringen können und waren sehr, sehr tüchtig. Dann kam ja auch noch die Briefmarke raus mit der Marienkirche. Da gab es ja noch einen Fehldruck und ich habe den Fehldruck auch. Wie schön. Naja, auf jeden Fall weiß ich nur, es war ja eine sehr arme Zeit. Ich kann mich schon noch erinnern, dass meine Mutti dann zum Arzt ging und anstand schlangenweise und dann simulierte, dass sie eine schlimme Erkältung hat, damit sie Hustensaft kriegt. Und das kriegten wir dann eben aufs Brot statt Butter. Butter gab es sowieso nicht, aber statt Marmelade. Und so bestimmte Dinge kann ich schon erinnern. Oder mein Bruder Uwe, der hatte immer ganz, ganz furchtbare Angst, dass er wieder hungern muss und sammelte dann immer alte Brötchen unterm Bett. Aber insgesamt erinnere ich Lübeck als wunderbar. Also ganz schön natürlich auch die Weihnachtszeit, wenn die Wagnitz zugefroren war und wir da Schlittschuh laufen konnten. Und dann haben wir uns natürlich dann auch die, also kleine Berge, Schievenberg hieß das, kleine Berge, da haben wir dann immer mit Wassereimern Wasser hingeschöpft, damit es eine schöne glatte Schleisterbahn gibt, das weiß ich. Und überhaupt ist einfach, Lübeck ist einfach ein Traum, nicht diese kleine Schildkröte vom Wasser umgeben, Trave und dann von dort aus dann diese herrlichen Ausflüge nach Roten Husen und Mückenbusch. Also das erinnere ich alles als ganz, ganz schön.
Und trotzdem ging irgendwann der Weg weiter. Ja. Und wenn man jetzt sich so an ihrem weiteren Lebenslauf orientiert, da kann man sich schon ein bisschen dieses Universalgenie vorstellen. Sie studierten Rechtswissenschaften in Genf und Hamburg. Ja. Sie arbeiteten neben ihrer Tätigkeit als Rechtsanwältin bereits als Modeschöpferin und als Schauspielerin in Kinoproduktionen, zum Beispiel Die Brücke von Remagen. Das klingt nach viel Fleiß, einer Menge Talent oder langweilen Sie sich einfach ganz schnell?
Oh nein, vieles entstand einfach nur daraus, dass ich selber auch ein bisschen Geld verdienen musste. Ich musste mein Studium schon mitverdienen und jetzt haben wir noch nicht erzählt, dass ich eben auch noch einen kleinen Laden hatte gegenüber von der Uni. Klimbim hieß der. Da hatte ich dann eben für junge Mädchen was und habe meine Mutter von Lübeck auch mal nach Hamburg gelockt. Eigentlich hatte ich das für eine Freundin aufgemacht, aber das hatte sich ganz schnell zerschlagen und dachte mir, oh Gott, wenn wir das zumachen. Ich hatte ein Zimmer gemietet, genau gegenüber von der Mensa, für 20 Euro dann einen Gewerbeschein besorgt und dann so ein paar Möbel schön bunt angemalt. Dann habe ich immer irgendwie so Kleider aus England geholt oder sonst woher. Oder zu Anfang habe ich angefangen mit so die alte Ware zu übernehmen und sowas ähnliches. Und bei uns zu Hause war es immer so, Abendessen um 7. Ah ja, mein Vater nicht da, meine Mutter immer. Ah, wo bleibst du, ruft an da im Lübecker Mühlentor-Turm, hatte er sein Büro. Wo bleibst du? Immer das Gemecker jeden Abend, weil mein Vater immer zu spät kam. Aber dann hatte ich ja später niemanden in meinem kleinen Lädchen. Dann hatte ich meine Mutti gefragt, willst du das nicht vielleicht machen? Ja, dann kam sie doch glatt immer mit dem Zug angefahren. Morgens um 11 hat sie aufgemacht. Ich hatte vorher alles schön vorbereitet. Und dann war es umgekehrt. Mein Vater sagte, wo bleibst du denn? Und das war ja früher so eine Zeit, wo Frauen, ich weiß nicht, ob überall, aber bei vielen, die kriegten ein Haushaltsgeld. Und dieses Haushaltsgeld gab es dann auch mit einem Anschreibbuch. Und sie wollen es nicht glauben. Ich habe vorhin einen Block gebraucht, dringend einen Block gebraucht, um irgendwie was aufzuschreiben. Und ich sehe hinten, da ist ja schon was draufgeschrieben. Ich denke, ich sehe nicht richtig, dass die Schrift von meiner Mutti von 1967, ein Anschreibbuch mit ihrer Schrift. So. Und da hatte sie immer versucht, ein bisschen was wegzusparen für uns Kinder. Mein Vater hat das natürlich dann auch rausgekriegt, weil das sollte ja nicht so sein. Aber jetzt erzähle ich die Geschichte nur, weil es so schön war aus der Zeit. Plötzlich verdiente meine Mutti selber in meinem Lädchen Geld. Und wenn dann mein Vater dann wieder so am Meckern war, wann kommst du denn mal endlich? Dann sagte ich, ja, hol mich doch ab, ich lade dich zum Essen ein unterwegs. Also das ist so die Zeit, wo das ein bisschen gebrochen wurde mit dem, dass die Männer Job machen und die Frauen haben mal gemütlich zu Hause zu sein für die Kinder und Essen kochen und
das
so
heißt,
weiter.
Das heißt, da waren Sie zusammen mit Ihrer Mutter auch Vorreiterin.
Ja, so ungefähr, kann man wirklich sagen, ja. Und also jedenfalls nochmal zurückzukommen nach Lübeck. Lübeck habe ich selber auch sehr genießen können, weil, wie gesagt, am Anfang hatten wir eben oder überhaupt eine sehr kleine Wohnung und nicht so viel Platz. Und aber wir wohnten ja quasi direkt an der Wakenitz und da gab es den Lübecker Yachtclub, gibt es ja heute auch noch. Und mein Vater hatte aus einer alten Bombe, so eine Metallbombe, mein Bruder ein kleines Segelboot gebaut. Und meine Mutter und ich, es war noch schöne Sommer, ich kann mich erinnern an immer schöne Sommer, immer schwimmen, sind dann, sagen wir mal, zur Hälfte fast im Lübecker Yachtclub aufgewachsen. Und ich kriegte dann auch später die Haiti, ich kriegte einen Piraten als Clubschiff, weil meine Eltern hätten sich das nicht kaufen können. Aber ich musste den natürlich auch pflegen und hegen. Und ich war da vorher ja schon abgebrochen mit dem Tor der Hoffnung, in dem wir wohnten. Da waren eben jede Menge Kinder, viele, viele Kinder. Also auf der Straße, alles war voller Kinder. Wenn man da heute mal hinfährt, dann ist es auch sehr hübsch dort, aber es ist still und einsam. Mhm. Merkwürdig. Also die Kinder, naja gut, was heißt merkwürdig? Es gibt ja heute so viele schöne andere Sachen, die man eben machen kann mit Computerspielen und Handys und so. Aber wir waren weit davon entfernt. Und dann habe ich auch immer sehr geliebt, wenn die Nachbarn verreist waren oder weg waren oder man dachte immer, die Oma gegenüber nach mit dem hohen Zaun, da gab es so schöne Obstgärten. Pflaumen, Kirschen und sowas alles. Und das war einfach immer toll, wenn wir dann beobachtet haben, ist keiner da, dann ab über den Zaun, möglichst so eine kleine Tasche mitgenommen und dann Pflaumen und Kirschen und was wir da hatten alles. Wir hatten selber eine ganz kleine Terrasse. Da wurden Kräuter angebaut und mein Vater bestand immer darauf. Der war so, dass er doch sehr viel Disziplin verlangte. Und wenn ich nur ein kleines Fältchen mit Petersilie, Schnittlauch und was man so alles früher angemacht hat, Radieschen, das musste ich auch wirklich selber pflegen und in Ordnung halten. Es gab also, als wir noch klein waren, auch schon für jeden immer richtige Aufgaben.
Also ich fasse zusammen, es ist viel Fleiß immer schon da gewesen, ja. Es ist immer eine Menge Talent da gewesen und anscheinend, wenn ich das so höre, langweilig war es Ihnen nie.
Na also, beileibe nicht, nein, da kommen ja noch die vielen anderen Sachen, das wunderbare Stadttheater, und die Oper, Mettin war damals der Intendant von und die wohnten glücklicherweise auch mit dem Tor der Hoffnung und dadurch durfte ich, und die hatten einen Sohn, Stefan, und der Stefan und ich, wir durften dann immer ins Theater, wann immer wir wollten. Da war noch immer eine schöne rote Loge frei für den Direktor, aber da durften wir eben auch hin. Und da kommt meine Beziehung schon zu Künstlern und ja, im Prinzip zu den Geschichten.
Und genau diese Frage wollte ich Sie fragen. Kommt daher, die Liebe zu
so
Texten,
ja,
zu Künstlerinnen und Künstlern?
Ja, also wir waren andauernd im Theater und das Schöne war auch so, dass wir auch mal selber auf die Bühne durften, wenn also nicht gespielt wurde nachmittags oder so. Stefan macht das so gern, den sterbenden Schwan oder sowas. Ganz nett. Und dann gab es ja auch früher ganz viele nette, fröhliche Operetten. Das war auch richtig schön und immer mit schönen Kostüme mit allem drum und dran. Ja, und wenn dann Pausen waren, durften wir auch immer hinten hin, wo die Künstler waren. Und da war ja so ein Sprungbrett Lübeck für Künstler. Quartflieg kam aus Lübeck, Petsch, Horst Frank, alle möglichen. Und ich hatte eine Tante, die immer so Lesungen machte im Hause. Und da habe ich zum ersten Mal zum Beispiel wie Quartflick gehört. Da war ich aber noch ein ganz junges Mädchen. Aber das hat sich so eingebürgert und dann haben wir eben, sagen wir mal, kein Fremdheitsgefühl bekommen. Also ich wurde manchmal gefragt, wie hast du das eigentlich immer gemacht, diese ganzen großen Schauspieler aus Deutschland für unsere Produkte hier ranzukriegen? Ja, einfach mit Nachdruck, mit Freundlichkeit. Und wenn dann mal jemand, wie zum Beispiel Per Schmidt, das war damals im Fernsehen der kleine Doktor, in der dann sagte, also wissen Sie nicht, also ich habe so viel zu tun, nein. Und dann, ich sage, da kann ich dann vielleicht in 2 Jahren mal wieder anrufen. Ja, naja. Und denkt ja nicht, dass ich wieder anrufe. Habe ich dann. Und dann haben wir ihn auch hierher gekriegt, nach Hamburg. Also das Studio ist immer schon in Hamburg gewesen. Einmal, weil dort der Bäuermann, der ja später mein Mann wurde, da sein Studio hatte. Und außerdem ist eben nahe war zum Flughafen zum Bahnhof und überall hin.
Da springen wir jetzt gemeinsam ins Jahr 1963, denn da haben Sie Ihren Mann kennengelernt.
Ja, auf einem Faschingsfest. Beim Nimmstädter-Reitermarkt.
Wissen Sie noch Ihre Verkleidung?
Ja, natürlich. Also ich weiß noch, was ich anhaben wollte. So ein richtiges, schönes, kleines, kurzes Netzkleidchen. Und so meine Mutter sagt, kommt gar nicht in Frage. Wenn du mit den Jungs auf den Nimmstädter-Reitermarkt bist, dann kriegst du ein hübsches, langes Kleid. Und sie hatte mir aus dem Goldstoff ein ganz schmales Kleid genäht und mit einem Meandermuster hier oben und unten. So, und war ich erst gar nicht so besonders glücklich. Und dann hatte ich auch so eine Perücke, so ein bisschen eher wie so ein Nilmädchen. Und dann kam dann Clown auf mich zu, mit einer dicken Nase und roten Puschelhaaren. Und zwar gab es früher so Barhocker. Auf den Barhockern waren so Puschel drauf. Weiß nicht, ob Sie das noch kennen. Sie sind zu jung dafür, glaube ich. Also auf jeden Fall.
Danke für das Kompliment.
Auf jeden Fall war es so, also der Bäuermann kam auf mich zu. Und
als Clown.
Als Clown. Und ich habe ihn auch viele Jahre nicht anders gesehen als Clown. Und haben wir uns nett getanzt und gemacht und so. Und dann ging er natürlich wieder. Wir haben ja noch viele andere hübsche Mädchen. Aber auf jeden Fall hatte ich ihn beeindruckt, auch durch mein schönes Kleid und durch das Meandermuster. Und da sind wir dann auch auf dem Karussell gewesen, auf dem Pferd. Und da geht dann natürlich so der seitliche Schlitz weg. Also war auch schon ein bisschen mit 17, schon ein bisschen sexy. Das war das. Dann wurde das aber wieder vergessen. Habe ich erst mal angefangen, dann zu studieren. Das ist auch eine längere Geschichte, warum ich nun gerade Jura studiere, ist ja egal. Jedenfalls habe ich dann also Jura studiert und wie ich eben schon erwähnte, mein Vater konnte mir in den Semestern immer 300 Mark geben, aber in den Semesterferien eben nichts, da hätte ich nach Hause kommen können, in die Rudolf-Grutt-Straße. Wir hatten unten eine Wohnung mit 3 Zimmern und dann gab es aber in einem 4. Stock oben noch so eine kleine Kammer, das war dann unser Zimmerchen, so. Und was hatte ich denn eigentlich jetzt erzählen wollen? Was wollten Sie von mir wissen?
Es geht um das Happy End mit Andreas Beuermann.
Mit Andreas.
Genau, denn also Sie haben sich als Clown kennengelernt oder
genau,
ihn.
Genau.
Und dann gab es erstmal ein bisschen Pause. Und er gründete ja dann 1966 zusammen mit dem amerikanischen Unternehmer, unter anderem mit David Leonard Miller, das Label Europa.
Richtig.
Einspielung klassischer Musikkonzerte und Produktion von Hörspielen für Kinder. Das war so das Hauptding.
Genau.
Und dann kamen Sie ja irgendwann wieder ins Spiel.
Kam ich ins Spiel, ja.
Ganz ohne Faschingskleid.
Ganz ohne Faschingskleid. Ich kam also aus Genf zurück und da hatte ich nur alles mögliche andere gemacht. Auto, Apothekenausfahrer, Nachhilfestundengeber, in der Autowerkstatt gearbeitet und alles mögliche. Und nun kam ich dann also nach Hamburg zurück, da muss ich auch sehen, ich wollte nur nicht unbedingt immer, ich fuhr das erste Semester, also ehe ich nach Genf ging, das erste Semester immer von meinem Zug von Lübeck nach Hamburg und so, aber dann kriegte ich dann eine kleine Kammer bei meinem Bruder, der in Hamburg war. Und also auf jeden Fall war es dann so, dass ich eigentlich so ein bisschen Texte gemacht hatte mit einem Freund, Schlager und solche Geschichten. Und ich war am Strand von Travemünde, wir waren ganz viel in Travemünde früher. Mein Vater hatte immer einen Strandkorb fürs ganze Jahr gemietet und da gab es ja auch noch die Strandburgen, die waren natürlich riesengroß und alle Freunde, die wir hatten, die kamen immer an den Strandkorb nach Travemünde. Und dort wurde dann auch mal einmal ich mit einem netten jungen Mann, der dann später das Café Wichtig in Timmendorf hatte. Wir wurden fotografiert für die Bunte, glaube ich, irgendwie so ein großes Bild. Und dieses Bild, da stand dann drauf, Heike Dine K. aus Lübeck, tralalalala. Diese Zeitschrift ist mein Mann in die Hände, oder mein Bäuermann.
Noch nicht Mann,
in die Hände gefallen, als er in den USA gerade ein Studio baute für Dave Miller in Kalifornien und hat das gesehen und hat dann aus USA angerufen. Bei mir. Die Telefonnummer hat er damals notiert. Das ist so mindestens 4 Jahre später gewesen ungefähr. Und hatte dann auch erzählt, ja, ist bald wieder in Hamburg. Ich sage, ich bin in Hamburg, wir können uns ja mal treffen vielleicht. Hatte ich immer ein bisschen Schiss, wie das wohl sein würde, wie der in Wirklichkeit wohl sein würde. Aber ich hatte dann im Laufe des Gesprächs auch erfahren, dass er Schallplatten macht. Das hat mich schon mächtig interessiert. Dann habe ich gedacht, Mensch, da gehen wir mal hin, vielleicht können wir da unsere Schlager loswerden. So, also ich dann ab in die Arktstraße und da macht mir dann ein netter, klug aussehender, bebrillter Mann mit normalem Lockenhaar auf und begrüßte mich und brachte mich dann gleich in den zweiten Stock. Und da ist dann ein ganz wundervolles italienisches Cembalo. Da hat er mir erstmal ein bisschen was vorgespielt. Und dann machte er so eine kleine Truhe auf. Und in der Truhe lag obendrauf ein Foto, also ein Scherenschnitt von mir, den er hatte vor 4 Jahren machen lassen auf dem Nienstedtner Rathermarkt. Ob er das nun mit allen Mädels so gemacht hat, hat er mir nie verraten. Oder das einfach schön schnell nach oben, das hat mich mächtig beeindruckt. Ja, aber ich merkte sofort, nix mit Schlager und nix mit so. Da habe ich die Koffer zugelassen und gar nicht erst aufgemacht. Und dann habe ich aber eben erfahren, was ist. Und dann habe ich gebeten, ob ich nicht auch mal ein bisschen zuhorchen kann und vielleicht auch mal ein Manuskript schreiben dürfte. Und da durfte ich dann als allererstes die kleine Seejungfrau und dann auch noch, das war noch, glaube ich, das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Also mehrere Geschichten von Andersen durfte ich dann umarbeiten für ein Hörspiel. Und ja, wie es dann das so wollte, mein Vorgänger Konrad Halver, der sehr schöne Hörspiele auch gemacht hatte, schon Winnetou und so, mit ihm zusammen, der ging weg, der ging zur Konkurrenz, da konnte, dachte er, könnte er vielleicht besser dran sein, wie auch immer. Und ja, dann war der Platz irgendwie plötzlich ein bisschen frei und dann habe ich mich dann da so hineingeworstelt.
Und seit 1973 sind Sie die Alleinverantwortliche für die Hörspielproduktion von Europa und 1979 gab es das persönliche Happy End. Sie haben endlich
Ihren
Clown geheiratet.
Genau, da habe ich den Clown geheiratet in Hasselburg.
Genau, und da fällt nämlich genau das auch in diese Zeit, dass Sie beiden das Herrenhaus und die Gebäude um den Ehrenhof des Gut Hasselburg pachteten. Einige unsere Zuhörenden sind vielleicht Teile dieses Guts noch aus der ZDF-Serie, die das Erbe der Guldenburgs bekannt. Gutshof trägt ja den Beinamen Tor zur Musik. Ihre Liebe zur Musik wird dort nämlich durch viele Veranstaltungen zelebriert. Erzählen Sie uns doch ein bisschen über diesen ganz besonderen Ausflugsort in der Neustädter Bucht. Was passiert denn da das Jahr über?
Also in Hasselburg, wenn ich ganz früh anfange, dann ist es so, dass wir schon vor 45 Jahren, wir sind also da 77, haben wir das ja übernommen. Dann wurde es erstmal restauriert. Die Scheune wäre schon abgerissen gewesen. Und im Herrenhaus konnten diese Breckels, kann man sich jetzt nicht so sehr vorstellen, aber wenn man hineinkommt, dann gibt es links und rechts eine Freitreppe, in der man in den ersten Stock kommt. Und wenn man oben an die Decke guckt, dann ist es ein Gemälde eines Italieners. Man sieht 4 Erdteile und in der Mitte, also sehr ein kleines Barockschlösschen. Und Kavaliershäuser und dazwischen ein Graben. Das ganze untere Geschoss, das ist schon von 1280, das ist eine alte Burg gewesen. Natürlich haben wir deswegen auch da natürlich unsere blaue Frau und ein Gespenst. Das gehört natürlich dahin.
Natürlich.
In allen Häusern Schleswig-Holsteins, also an allen Herrenhäusern Schleswig-Holstein, gibt es irgendein Gespenst, eine weiße Frau, eine blaue Frau, weiß ich was. Huibu kommt da allerdings nicht her.
Ah, okay.
Nein, der das werde ich oft gefragt.
Der kommt aus Ihrem Tonstudio.
Genau. Aber da ging es dann schon los. Also eben, wie gesagt, mein Mann war ja im Wesentlichen Musiker, Musikwissenschaftler und mehr für Klassik auch zuständig. Und da haben wir schon immer so einmal im Monat Konzerte gemacht, hatten dann einen Kulturkreis gegründet, damit das auch ein bisschen größerer Kreis ist und hatten versucht, auch die Menschen aus der Umgebung hinkommen zu lassen. Aber das ist natürlich ja alles dann die Entwicklung gewesen. Dann kam die Zeit, dass wir die Scheune, die also eine ganz große redgedeckte Scheune, die allerdings sehr kaputt war, nicht mehr viel Red drauf war, die haben wir restaurieren lassen, weil das einfach für das Gut wichtig war, für die Parallelität und überhaupt so ein großes, schönes Gebäude, das ist fast 80 Meter lang. Und also da gehört aber auch Stroh oder beziehungsweise Red, das ist vom Plattensee gekommen, gehört Red so viel drauf, wie 2 Fußballfelder sind, wenn man sich das mal so vorstellt. Naja, jedenfalls war die Restaurierung der Scheune schon fast fertig. Und wir hatten überlegt, da so schöne Goldoni-Opern zu machen, hatten mit dem hier Albrecht vom Oper, hatten wir schon Besprechungen gemacht, wie man dann im Sommer sind ja die Opern zu und da sind die Künstler frei, das hatten wir uns so gedacht. Aber zu eben so einer inzwischen heilen Scheune gehört natürlich noch mehr, wenn man einen Konzertsaal draus machen will. Und gerade in der Zeit, als wir damit fertig waren, es auch sehr viel teurer war, als wir uns das mal gedacht hatten, kam Justus Franz mit Eschenbach und später dann auch noch der Bernstein dazu und sagten, Mensch, wir wollen in Schleswig-Holstein ein Schleswig-Holstein Musikfestival gründen. Wäre doch ideal in Kirchen und in Scheunen, wäre doch ideal, wenn wir dafür die Scheune kriegen können. Und da habe ich auch gleich gedacht, ah, wunderbar, machen wir das. Brauchen wir gar nicht jetzt noch viel anderes in der Scheune selber ausbauen. Ja, und dann ging es auch schon ganz schnell los. Vor über 35 Jahren kam dann das Schleswig-Holstein Musikfestival. Am Anfang mit, glaube ich, 12 bis 15 Konzerten in Hasselburg. Und immer auch so schön, dass man auch viel draußen sein kann. Es wurde auch für die, die nun nicht in der Scheune sein konnten, weil mehr als 2000 durften damals nicht rein. 2000 noch, ne? Ja, wurde alles auf die Wiese übertragen und da kamen die Leute eben auch mit Picknick und Körben und konnten alle auch mithören, mithorchen. Gleichzeitig haben wir bei uns im Herrenhaus immer diese klassischen Konzerte gemacht, immer eigentlich so im Prinzip einmal im Monat, auch aus dem Grunde, weil wir ja nun auch wirklich eine arbeitende Bevölkerung sind und waren und nun nicht andauernd nur Besucher haben wollten und Besichtigungen. Da konnte man auch, musste man den Leuten das Haus nicht verbieten, sondern konnte sagen, ja, natürlich könnt ihr kommen, am besten zum Konzert einmal im Monat und dann könnt ihr auch mit uns durch die alle Räume gehen. Da wird dann ein bisschen
Pausen. So hat man das ein bisschen gemanagt, genau, dass die Leute
ein bisschen gebündelt, auch, ne? Gebündelt. Und dann, ja, ganz genau.
Und das haben Sie jetzt ja 2021 mit dem Hörspielmuseum wieder neu gebündelt, so. Denn das gibt es ja auch noch, ja, gar nicht in Deutschland.
Nein, das ist eben ganz toll. Also vor über 13 Jahren hat die Stahlbeck-Stiftung dann das gesamte Gut gekauft. Wir hatten selber überlegt, ob wir das in irgendeiner Form können. Die Gräfin war gestorben. Es kam also nicht mehr in Frage. Und wir hatten einen Freund, Konstantin Stahlberg, der hatte sowieso eine Musikstiftung und da konnten die natürlich auf dem aufbauen. Es dauerte auch nicht lange, ihn zu überreden, dass die Stiftung das Ganze gut kauft und haben auch enorm viel restauriert, also gerade insbesondere das Torhaus und da sehr schöne Wohnungen eingebaut und dann angefangen, die zweite Scheune, die gegenüber von der redgedeckten Scheune ist, auch zu machen und das mit einem schönen Kuppelsaal. Und da war dann der Konstantin Stahlberg auf die nette Idee gekommen, einen Erinnerungsraum zu machen für meinen Mann, Beuermann, das heißt das Beuermann-Kabinett, da sind ein paar Instrumente und eine Bibliothek und auf der anderen Seite ist das Körting-Kabinett und da sind eben so Vitrinen, wo man alles sehen kann, was wir so im Studio immer brauchen, da laufen dann Filme und alles Mögliche. Und in dem Gewölbe selber hat dann Sandra Keck, das ist eine Schauspielerin, die auch hier aus Hamburg kommt, sich dann ganz doll verdient gemacht und hat so Elemente bauen lassen, dass die Kinder, also wenn sie kommen, selber ihr kleines Hörspiel aufnehmen können. Früher hatten wir mal gedacht, wie machen wir das mit CD? Das können wir ja gar nicht brennen. Aber heute hat ja jeder ein Handy und kann am Ende das
und
auf dem
zack,
Handy
auch. Ist es drauf. Zack, ist genau. Es drauf. Also ja. Das Kulturgut, ja. Hasselburg sollte man besuchen, wenn man in der Neustädter Bucht ist. So, genau. Und jetzt sind wir endlich bei den Hörspielen angekommen. Endlich werden einige Fans da draußen sagen, denn ich kann mich jetzt auch mal bei Ihnen und dem ganzen Team bedanken für die ganzen Jahrzehnte der Stories von 3 Fragezeichen, TKKG, 5 Freunde, Hanni und Nani und. Kindheiten, Jugenderinnerungen und Erwachsenenauszeiten. Danke dafür, liebe Heike-Dine
Körting. Oh, das ist aber nett. Vielen, vielen Dank.
Und wenn Sie so an zum Beispiel Justus, Peter und Bob von den 3 Fragezeichen ja. denken, haben Sie da eigentlich sowas wie Muttergefühle?
Ja, also Muttergefühle nicht unbedingt, aber so Beschützergefühle, doch vielleicht, ja doch. Aber irgendwie auch so ein bisschen wie Freunde. Also, oder wie meine eigenen Kinder. Ich werde ja mal gefragt, wo sind deine Kinder? Ich sage immer, die ganze halbe Welt ist meine Kinder. Ne? Mit Jens Wawacek und Oliver Rohrbeck, mit denen habe ich ja schon Sachen gemacht, da waren die, glaube ich, erst 6 oder 7 Jahre alt. Also so lange kennen wir uns schon. Und das ist für mich natürlich interessant, dass ich die Entwicklung doch ziemlich mitgekriegt habe. Zwar immer so schübchenweise, alle 3 Monate oder alle 2 Monate oder 4 Monate. Und dann sind wir eben gemeinsam den Weg gegangen. Und wenn wir jetzt mal nur 3 Fragezeichen nehmen, dann sind wir jetzt zusammen im 44. Jahr.
Man will es ja kaum glauben. Mit ganz, ganz, ganz vielen Fans deutschlandweit.
Richtig. Und das Wichtige ist auch, dass Oliver immer und jetzt glücklicherweise am 6. Mai nächsten Jahres die erste Release-Party, die wir wieder machen können und dürfen, wird dann auch in Hasseburg in der Scheune gemacht.
Ach, fantastisch. Ja. In Schleswig-Holstein, dem Nabel der Hörspielwelt.
Und das ist ja nur ein paar Kilometer weg von der Ostsee. Ja. Ist ja herrlich, das, die Umgebung, wunderbar. Es gibt bunte Strände wie eben Scharbeutz und Timdorf, aber es gibt auch ein bisschen einsamere Sachen, Rettin und Pelzerhaken. Und was eben auch ganz toll ist, sind die vielen, vielen Seen. Nicht nur die großen, die jeder kennt von der Fünf-Seen-Fahrt, sondern gibt es den kleinen Lochsee, das ist wirklich wie so ein Loch, oder Griebelsee. Ganz, 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 ganz toll. Also da muss man eigentlich ein Fahrrad nehmen und rumsausen.
Viele Fans haben ja Sorge, dass diese ganzen Erfolgsreihen irgendwann in Rente gehen, wenn Sie, liebe Frau Körting, sich entschließen, aus irgendwelchen Gründen kürzer zu treten. Man kann sich's nicht vorstellen. Oder wenn eine der beliebten Sprecherinnen oder Sprecher nicht mehr will oder kann. Gibt es Entwarnung, gibt es Hoffnung für die Zuhörerschaft, was die Zukunft betrifft?
Ja, also da hat ja der Sony auch schon sehr schlau vorgebaut. Das ist nicht nur Sony, sondern das kommt eigentlich schon aus dem Verlag, Kosmos Verlag, die ja wirklich sehr erfolgreich und sehr schön Kindersachen machen, haben ja auch für Mädchen die drei Ausrufezeichen, das läuft ja auch ganz toll. Und es gibt dann eben die Serien, die wieder neu anfangen, das heißt dann TKKG Junior oder bei den drei Fragezeichen ist es drei Fragezeichen Kids. In der gleichen Zeit, wo wir noch arbeiten und im Augenblick auch viele kleine Kinder drei Fragezeichen Kids hören und dann irgendwann, wenn sie älter werden, auf die anderen Fragezeichen übergehen. Dann, aber bis das soweit ist, gibt es jetzt die drei Fragezeichen Kids ja auch schon viele, viele Jahre. Also insofern gibt es eine ganze Menge, die vielleicht dann da auch bleiben und wenn sie erwachsen sind, dann die Fragezeichen Kids immer noch laufen, dann werden unsere sicher nicht mehr sein können.
Ja, das wird man alles sehen, aber sie machen erstmal Gott sei Dank weiter.
Mal, aber früher habe ich auch gedacht, Mensch, mit 60 muss man in Rente gehen. Nein, das macht auch so viel. Es ist viel Arbeit und es ist auch manchmal so, dass es einen ein bisschen quält, immer diese festen Termine zu haben. Aber es ist so ein freudiges Etwas, wenn man so gemeinsam sitzt. Wir haben gerade vor kurzem herrliche Gruselsachen mal aufgenommen, durften wir auch mal wieder. Und dann so alle um einen Tisch.
Ja, seit 2019 gibt es das Revival der Gruselserie.
Genau. Herrlich.
Also Geschichten bleiben weiterhin wichtig, das
merkt
man.
Natürlich.
Hat sich in den Themen irgendwas geändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten oder ist das
auch? Naja, doch, man ist ja doch ein bisschen aufmerksamer. Man hatte früher eigentlich, wenn wir ein Buch gekriegt hatten, TKKG, und dann waren da irgendwie die Bösen, waren die Polen oder die sonst was, oder dann waren da die Zigeuner, die da was geklaut haben. Solche Sachen werden heute schon ein bisschen besser kontrolliert und da sind wir ein bisschen aufmerksamer. Und ganz versteckt, obwohl das eigentlich am Anfang auch schon immer war, doch versteckt ist auch immer eine Botschaft. Auf jeden Fall natürlich für die Kinder immer die Botschaft, schon aus den Märchen heraus, positiv. Am Ende muss es positiv sein.
Und Sie haben so viele interessante Geschichten, liebe Frau Körting. Aber wir müssen zum Ende kommen. Und zum Ende unseres Gesprächs kommt unsere beliebte Rubrik mit den kurzen Fragen und der Bitte nach kurzen Antworten. Sind Sie bereit für unsere Short-Time-Shorts, liebe Frau Körting?
Aber ja,
welches Musikstück begleitet Sie durch Ihren Alltag?
Ja, das ist eigentlich Bach, Fuge von meinem Mann gespielt.
Haben wir notiert. Bach, Fuge, Beuermann. Ja. Ne? Welches Geräusch aus Ihrem Munde ist Ihr eigener Favorit?
Mein Wecker. Mein schreiender Wecker für die drei Fragezeichen. Damit habe ich so viele Kinder erschreckt. Aber ich habe eigentlich zwei. Ich bin ja auch dann noch Blackie der Rabe. Ja. Darf ich immer mitmachen in jeder Folge der drei Fragezeichen.
Ich glaube, das haben jetzt einige erkannt. Und der Wecker geht?
Der Wecker, das kann ich Ihnen jetzt nicht vorstellen. So. Da war ich zwei Wochen heiser.
Okay, dann machen wir den Rahmen. Aber
wer das hört, wer das weiß, der wird sich wundern.
Und unsere letzte Frage, welches Geräusch oder welche Geräusche verbinden Sie mit Schleswig-Holstein?
Meeresrauschen, Möwen, Wind, Wellen.
Ja, so ein bisschen wie unser Intro und unser Outro.
So haben Sie das, wie schön.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Heike Dine Körting.
Ich freue mich und sage Tschüss und Moin Moin.
Das war Shorttime, der Küstenschnack für heute mit einem Ausflug ins Studio Körting. Tschüss aus Hamburg.
Tschüss.
Das war eine neue Folge von Shorttime, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.